Radio X Hörbox.
Willkommen zur Hörbox. Am letzten Donnerstag oben hat in der GGG Schmiedehof zu Basel der zweite Buchtag im 2025 stattgefunden. Der Podiumsgast war der Lukas Loss. Er ist Kulturunternehmer und Pianist und hat als Lieblingslektüre Stiller von Max Frisch. Über den Klassiker, aber auch über den Konkurrenzdruck unter KonzertpianistInnen und über das Festival Interfinity ist es in diesem Talk gegangen.
Liebes Publikum, ich freue mich sehr, Sie beim GGG Buchtalk zu begrüßen. Mein Name ist Janina Labhardt. «Was liest du, wer bist du?» heisst unsere Veranstaltung. Und als Gast sitzt neben mir der Lukas Loss. Schön, bist du da.
Danke für Sie, Lade.
Der Buchtag ist in Zusammenarbeit mit dem Forum für Zeitfragen und der Fachstelle Gender und Bildung von der reformierten Kirche Basel-Land. Lukas Loss, zwar steht in der Beschreibung auf dem Flyer Kultur, Unternehmer und Pianist, aber eigentlich hast du deine Klavier-Konzertkarriere an den Nagel gehängt. Wieso?
Ja, das ist wie der Stiller, das Buch, das ich heute ausgewählt habe. Ich habe mir Karrierewechsel gemacht. Ich war nicht ganz so radikal gewesen, komplett auszuwandern, alles hinter mir zu lassen. Aber es ist ein ganz natürlicher Werdegang gewesen. Ich habe ein Klavierstudium gemacht, Solistendiplom abgeschlossen hier in Basel und habe viel Konzert gespielt. Und dann hat sich das halt ergeben, dass ich eher ins organisatorische, konzeptionelle reingerutscht bin.
Ist das bewusst die Entscheidung gewesen, ab jetzt nicht mehr so, sondern
es hat sich angebahnt und dann mit der Zeit, irgendwann hat es einen bewussten Entscheid gebraucht. Dann habe ich gesagt, so, jetzt höre ich wirklich auf, weil man kann das eine mit dem anderen nicht verbinden. Klavierspielen, Kunst braucht 150% Aufmerksamkeit und das Organisatorische ebenfalls.
Du hast jetzt gerade erwähnt, du hast ein Solo-Konzertdiplom gemacht. Hast also La Crème de la Crème von den PianistInnen, hast du denen gehört, wäre das nicht ein erfüllender Beruf gewesen, wo du noch mit 50 oder 40 Jahren hättest können nachgehen können?
Ja, also, man ist natürlich dann einfach, jetzt mal salopp gesagt, der 100-millionste Pianist, der eine Beethoven-Sonate spielt. Das muss einem schon ganz grosse innere Befriedigung geben, dass man das sein ganzes Leben macht. Es schaffen nur die allerwenigsten nachher, eine grosse Karriere zu lancieren, mit denen sie auf der Bühne der Welt spielen. Das, ist eine grosse Aufopferung, wo ich dann mit der Zeit nicht mehr bereit war, zu leisten. Und es gibt so viele Pianisten, die besser sind wie ich und mehr Talent haben. Und da habe ich gedacht, ich stelle mich jetzt lieber in den Dienst von der Kunst, wo ich etwas bewegen kann.
Vermissest du das Krampfen am Klavier oder das Auswendiglehren, das Vortragen, vielleicht auch das Lampenfieber vor einem Konzert und am Schluss dann der Applaus vom Publikum?
Ja, also das Krampfen hole ich nachher an der Computertastatur jeden Tag, aber es stimmt schon, also ich vermisse es zum Teil schon, oder das Auftreten und das Kulminieren, aber ich habe es andererseits bei meinem Festival Interfinity, wenn ich, also ich konzipiere ja auch, unser Ansatz ist, wir verbinden Wissenschaft mit Kunst und Musik. Und wenn man dann so eine Idee hat, jetzt wollen wir irgendwie das Jahr Antibiotikaresistenzen tanzen lassen und dann hat man so eine Idee und 9 Monate später ist es dann auf der Bühne, das ist eigentlich auch, es geht ein bisschen in die Richtung.
Aha, also du hast schon erwähnt, Interfinity, das ist das Festival, wo du lancierst. Aber jetzt nochmal zu deiner Klavierkarriere, wo du quasi gestoppt hast. Hat dich die Elternhaus gepusht mit der Klavierstunde und hat erwartet, dass du ein erfolgreicher Pianist wirst?
Nein, gar nicht. Meine Eltern haben mich unterstützt in jeder Hinsicht und sie haben mir völlige Freiheit gegeben, zu machen, was ich wollte. Es ist einfach immer so ein bisschen... Was ich immer noch nach wie vor wunderbar finde, ist die Idee gewesen, wenn man mal etwas angefangen hat, dann sollte man es eigentlich durchziehen. Darum bin ich auch so lange an meiner Pianistenkarriere drangehangen. Aber jetzt, wie gesagt, ich habe etwas gefunden, das mich sehr ausfüllt und wo mich jeden Tag beschäftigt haltet. Und ich finde, das Wichtigste auf der Welt ist, dass man etwas macht, was einen irgendwie interessiert und man jeden Tag Schritt für Schritt ein bisschen weiterkommt.
Wie oft spielst du noch privat Klavier?
Einmal pro Jahr. Also ich habe während Corona habe ich viel Privatunterricht gegeben, also selber gegeben.
Du hast Schülerinnen und Schüler gehabt?
Ja, genau. Aber Unterricht habe ich schon lange nicht mehr. Also letztes Jahr habe ich irgendwie 2020 oder so etwas gehabt.
Reizt dich der Konzertauftritt nicht, wenn du deine ehemaligen StudienkollegInnen hörst und siehst?
Nein. Weil ich finde es einfach, ich habe mich jetzt so können distanzieren davon und ich finde es wunderbar, denn, oder sage ich es so, ich kann meinen Kollegen von dort mal viel besser zuhören jetzt. Das muss man überhaupt nicht verheimlichen. Wenn man dort mal noch selber Klavier gespielt hat und auf der Bühne gestanden ist und dann hat man Leute gehört, die einfach unvergleichbar besser spielen, dann hat man schon müssen abschlucken. Und das habe ich jetzt gar nicht mehr, einfach weil ich in einer anderen Methode bin.
Aber ich höre so einen, der Druck von der Konkurrenz ist wirklich so spürbar für dich gewesen.
Ja, also es ist gigantisch, oder? Eigentlich, also der Konkurrenzdruck ist jetzt bei mir, man beschäftigt sich mit dem jetzt nicht so aktiv. Ich meine, schlussendlich lebt man es, man macht es jeden Tag 10 Stunden lang, oder? Und man gibt sie Bestes immer, aber, ja, schlussendlich ist es etwas, was auch zum Teil, zum grossen Teil museal ist. Man spielt Noten, die vor 200 Jahren geschrieben worden sind. Man muss sich an jede einzelne Richtlinie halten. Es gibt 100.000 Juroren auf der Welt, die sagen, es muss genau so und so und so klingen. Und der Betrieb ist ein bisschen stiff. Und das ist eigentlich die Initialidee von diesem Festival. Dass wir das ein bisschen auffrischen und neuen Wind reinbringen. Es ist eine schwierigere Aufgabe, als sie in jüngere Jahre noch gedacht habe. Aber es gibt viele tolle Musiker, die ich finde, die spielen so unorthodox und irgendwie interessant und ansprechend. Für das mache ich das eigentlich.
Ein unorthodoxes Spielen.
Ja.
Du hast also umgesattelt, bist nicht mehr Solo-Konzertpianist, sondern Kulturunternehmer. Das tönt aber für mich nach Sponsoring-Gesprächen, Medienpartnerschaftsdeals, Saalmiete und Ticketing. Nicht zu vergleichen mit einem Musikus, der stundenlang seine Etüden übt und verträumt seine Fugen schmettert. Bist du glücklich mit deiner beruflichen Neuausrichtung?
Jetzt muss ich aufpassen, was ich öffentlich sage. Also eigentlich jedes Fundraising-Gespräch ist schon wie eine Konzertaufführung. Ich meine, man geht ja auch ahnen. Ich will jetzt nicht das Wort Verkaufen ins Maul nehmen, aber es geht ja doch irgendwie in die Richtung, dass man überzeugend ist und dass man seine Sachen glaubt. Und das tue ich sehr. Es ist mein großes Herzensanliegen, Wissenschaft durch Kunst und Kultur einer breiten Bevölkerung zugänglich zu machen. In dem Sinn, jedes Mal, wenn du neu hineingehst und über deine Projekte redest, das ist eigentlich wie eine Konzertaufführung.
Ein Vortrag halten.
Wie ein Vortrag halten. Vortrag halten und Klavierspielen auf einer Bühne. Same thing.
Mhm. Mit einem anderen Echo, vielleicht.
Ja, vielleicht sogar mit mehr Echo, als wenn du ein Konzert gehst. Weil, wenn du auf der Bühne stehst, es jubelt ja niemand im Konzertsaal. Also, wenn es Jazz spielt, vielleicht und so. Aber sonst in einem Klassik-Konzertsaal hocken ja alle stiff und still dort.
Aber am Schluss nicht mehr.
Ja, dann klatschen sie, oder? Also, ich habe viele schöne Erlebnisse gehabt, wo die Leute nachher, oder? Dann ist irgendwie eine gewisse Partystimmung aufgekommen. Aber ich finde jetzt, man kriegt viel Feedback, wenn man einen Vortrag gibt, wenn man einen Dialog sich befindet. Also, da fühle ich mich eigentlich doch erfüllt.
Hast du dir das Festival organisieren autodidaktisch beigebracht?
Ja, ziemlich. Also, es ist Learning by Doing. Du musst halt Unsummen von Geld sammeln jedes Jahr. Und es ist kein normales Business. Also, du machst kein Geld. Es ist immer Non-Profit. Mhm. Also, ein grosser Teil ist einfach Sponsoring und Stiftungen und Fundraising. Und ein Mini-Teil sind Ticketeinnahmen. Und da musst du einfach Verbindungen haben. Du musst dich jeden Tag wieder fragen, oder? Wer könnte Interesse haben, so ein Projekt zu unterstützen? Das beansprucht die 150% jeden Tag.
Was zählst du zu deinem grössten Erfolg als Kulturunternehmer?
Was mich am Morgen aus dem Bett bringt, wenn ich jetzt einfach Konzerte würde organisieren für andere Musiker, das würde ich nicht machen, das wäre mir langweilig. Was jetzt meine Neuerung ist, wo wir vielleicht wirklich einen neuen Akzent gesetzt haben, ist die Verbindung zwischen Wissenschaft und Kultur und Musik und dass wir da völlig neue Ansätze verfolgen und neue Konzepte ins Leben rufen. Also eben zum Beispiel Quantenphysik und Musik und Visual Arts im Tangley Museum. Und da merkt man auch, es ist ein grosses Interesse da. Die Medien sind immer dabei, es ist immer ausverkauft. Wir reisen damit um die Welt. Wir sind am WEF letztes Jahr, wir sind in Tokio, Osaka damit. Jetzt in 2 Wochen gehen wir nach Kalifornien, präsentieren das am March Meeting. Das ist die grösste Physikkonferenz auf der Welt. Da kommen 15.000 Physiker zusammen. Und dort eröffnen wir das. Und da merkt man so ein bisschen, dass in dieser Grössenordnung Musik, Wissenschaft auf Augenhöhe, also 50-50, mit Wissenschaftlern involviert, die Text vorlesen, die Kunst basiert auf diesen Text, das gibt's in dieser Grössenordnung wenig oder ich kenn's nicht sonst. Das ist eine gewisse Neuerung, die wir gebraucht haben.
Wissenschaft und Musik auf Augenhöhe. Interfinity, hast du schon mehrfach erwähnt. Was steckt da dahinter?
Schweiß und Blut.
Was heißt Interfinity?
Interfinity ist ein Wortspiel zwischen Interdisciplinary, also wir nennen uns immer das interdisziplinäre innovative Festival, und Infinity, also dass es eine gewisse Unendlichkeit beinhaltet. Also wir haben jetzt noch, wir haben ein sehr breites und diverses Programm. Wir haben definitiv den Fokus auf die wissenschaftlichen Sachen, jedes Jahr andere Themen, aber es ist ein sehr breites Programm mit auch rein musikalischen Konzerten. Aber immer irgendwie mit einem gewissen Twist und in unorthodoxe Räumlichkeiten, um das Wort nochmals zu bemerken.
Wie trommelst du alle Mitwirkenden und Beteiligten vom Interfinity zusammen?
Also meinst du jetzt Künstler? Und
ja, genau.
Ah ja, also wenn wir mit der Musik starten, das Jahr haben wir zum Beispiel in der Voltahalle Antibiotika als Fokusthema. Und das wird tanzt von einem grossen Tanzensemble. Da gehen wir in den Körper rein und stellen bakterielle Prozesse dar. Keine Sorge, es ist jetzt nicht so plakativ, wie es tönt, es ist ein bisschen abstrakt und fliegend, aber wie finde ich so Leute? Da hocke ich und meine Freundin zusammen und suche 3 Tage durch Instagram ein passendes Tanzensemble zum Beispiel. Also muss man sich wirklich reingeben und schauen, wer könnte passen, mit welchem Komponist oder Komponistin könnte es zusammen funken oder nicht funken. Man muss immer ein bisschen aus seiner Komfortzone rauskommen, sonst wird es langweilig. Das ist mal der künstlerische Teil. Der ist aber eigentlich einfacher als der wissenschaftliche Teil. Da muss man natürlich auch sehr viel suchen. Wir haben jetzt das Glück, dass in Basel ist natürlich eine tolle Uni und vor allem sind es tolle Forschungsschwerpunkte, nationale Forschungsschwerpunkte. Also wir haben dort mit dem NCCR Spin haben wir das Physikprodukt, die Produktion gemacht und jetzt das hier mit dem NCCR Anti-Resist. Also schaut mal ein bisschen, oder wer ist rum, wer könnte interessant sein.
Und woher holst du dir die Beratung? Ich meine, du hast ja nicht den Fundus jetzt in naturwissenschaftlichen Gebiet.
Ja, also schlussendlich, auf Google findest du eigentlich alles. Da musst du recherchieren, musst du schauen, wer könnte interessant sein, wer sind die Koryphäen in diesem Thema. Und da haben wir in Basel sehr viel. Und wenn du in Basel nicht fündig wirst, dann gehst du halt nach Zürich.
Das sind ein relativ kleines Team von 8 Menschen, wo die Koordination von Interfinity macht. Aber im Grunde genommen bist ja du ein Einmal-Unternehmer. Ist das richtig? Zur zweiten Tour sind wir.
Nein, also ich verlasse mich natürlich schon sehr auf mein Team. Ich musste aufbauen. Ich habe die ersten Jahre immer alles allein gemacht. Aber irgendwann, das klappt dann nicht mehr. Man kriegt dann irgendwie so ein Gefühl, das ist jetzt mein Baby und niemand anders darf das anlängen. Aber von dem muss man sich trennen.
Du musst auch ersetzbar sein.
Ja, also so weit würde ich jetzt nicht gehen, weil irgendwie es ist ja kein normales Business, wie ich vorher gesagt habe, wo Aktionäre dahinter stehen, wo irgendwelche Geldvorstellungen dabei haben, sondern es lebt ja auch von der Person und dem Drive und der Leidenschaft von dieser Person. Also ich weiss nicht, oder ich mache das so lange, wie es mir Freude macht und jetzt nicht absehbar, dass es irgendwann aufhört, die Freude. Aber es ist natürlich schon wichtig, dass irgendwie ein Zugpferd dahinter steht und dass andere Leute das auch mittragen, ausführen und mitdenken.
Aber so wie du als Pianist durch Konkurrenzdruck so sehr gespürt hast, spürst du da die Verantwortung, den Druck und die Leistungserwartung?
Ja, auf jeden Fall. Also wir bürden uns natürlich auch viele Projekte auf. Also jetzt im Frühling haben wir 19 grosse Konzerte und Events und Podien und interdisziplinäre Sachen. Und irgendwie sind wir auf die schräge Idee gekommen, im Herbst 25 neue Sonderausgaben zu machen, wo dann nochmal ein ganz anderes Thema beackert. Biodiversität, Nachhaltigkeit, Stadtökologie. Eine grosse Ausstellung mit Michael Schindhelm, große Oper auch noch in der Voltahalle. Also da hat man gewisse Verantwortung, aber was man sich halt einschenkt, muss man auch auslöffeln.
Also es ist ja manchmal eine riesige internationale Gruppe, wo Hotelübernachtungen, Probepläne und Transport braucht. Und das machst du im Prinzip zu zweit oder zu dritt denn?
Nein. Also ich beschränkt mich eigentlich auf das Programmieren und Konzepte entwerfen und Fundraising. Wie gesagt, der, der es einbrockt, muss es auslöffeln. Und mein Team kümmert sich dann in erster Linie ums Marketing, um Übernachtungen, um Logistik und all so Sachen. Das ist ein riesen Teil von Festivalorganisationen, wo man allein nicht kann stemmen.
Das nächste Interfinity Festival Saison fängt jetzt eigentlich an. Was wartet als erstes jetzt? Wann fängt es an?
22. März.
Okay, ja. In ein paar Tagen ist das schon. Ja,
bitte, bitte. Schwindelig.
Ja. Was wartet als erstes?
Ja, wie gesagt, oder, es ist eigentlich sehr divers. Wir starten mit einem Klavierquartett mit 4 Pianisten, Gershwin Pianoquartett im Gardinor. Dann gehen wir am Sonntag, das ist am Samstag, am Sonntag gehen wir ins Kunsthaus Basel-Land, in Möchenstein, das Barockorchester, wo dort auftritt. Am Montag gehen wir ins alte Kraftwerk, nahe Biersfelden. Da gibt es eine verrücktere Show mit elektronischer Musik und Visual Arts. Dann haben wir ein paar klassische Konzerte, Notziel Brass im Musical Theater, wir haben Kirill Gerstein, Hagen Quartett. Dann gibt es etwas zur Psychoanalyse, ein Musiktheater. Dann gibt es verschiedene Konzerte in meinem Lieblingsrestaurant Perro am St. Johann Bahnhof mit anschließendem Dinner und bulgarischer Frauenchor direkt aus Sofia eingeflogen. Hey, everything's there. Und dann kommt die Fokuswoche mit den Antibiotika.
Woher kommen die Kombinationsideen? Dass du eben zum Beispiel jetzt Musik mit Physik paarst oder eben Klassik mit Techno und Crossover mit Wort, Musik, Wissenschaft, Kunst, Unterhaltung. Wieso die Experimentierfreude?
Du sagst es, es ist Experimentierfreude, irgendwie das, was auf den ersten Blick nicht wirklich zusammenpasst. Das passt dann umso besser in einer Performance zusammen. Ich will jetzt keine Versprechungen machen, aber es scheint mir, wir machen jetzt im Herbst haben wir die Sonderausgabe. Und dort dreht sich dann wirklich alles um die Themen Biodiversität und so weiter. Also, da haben wir eine Performance von Fritz Hauser, wo man mit ganz vielen Schlagzeugern Biodiversität in der Arktis oder im Dschungel oder Wüste in der Stadt nachstellt. Wie die Ausstellung, da können Besucherinnen und Besucher ihre eigenen Pflanzen mitbringen, wie eine Arche Noah. Die Oper beschäftigt sich mit einer Frau, die sich in einen Baum verwandelt. Also, dort dreht sich alles um das. Und ich könnte mir vorstellen, dass Interfinity in Zukunft vielleicht doch eher in die Richtung geht, dass es sich wirklich auf das Zwischenspiel Wissenschaft und Kunst fokussiert und vielleicht das musikalische Programm ein bisschen mehr integrieren wird und dass das nicht mehr so quer der Landschaft steht.
An welches Zielpublikum richtet sich Interfinity?
Ja, das ist immer genau das Problem, oder? Wir sind, oder Problem, es ist vielleicht das falsche Wort. Es ist ein Problem einerseits, weil du musst unterschiedlichste Zielgruppen ansprechen. Andererseits haben wir von jung über alt, über Professoren, über Handwerker sind eigentlich alle an dem Festival willkommen. Und das ist eigentlich etwas Schönes. Also wir haben ein sehr diverses Publikum und das ist auch wichtig für die wissenschaftlichen Partner, die wir haben, dass wir eben aus dieser akademischen Bubble rauskommen, wenn wir so Produktionen machen. Aber, darum habe ich Problem gesagt, so aus dem Buch raus, du musst halt wahnsinnig viel Marketing machen, dass du all die verschiedenen Schichten von Leuten irgendwie erreichst.
Also jetzt hast du vorher erwähnt, zum Beispiel Psychoanalyse kombiniert mit Musik. Wie kann man denn der Fachwelt gerecht werden und gleichzeitig unterhalten? Wie geht denn der Spagat?
Das ist gar nicht so schwierig. Also unser Konzept ist, wir schreiben immer zuerst mit den Experten und den Wissenschaftlern zusammen die Skripte, wo sehr detailliert sind und wissenschaftlich fundiert. Und dann, basierend auf dem Skript, wird dann die Kunst erstellt. Und während der Performance werden die Skripte vorgelesen, von einem Narrator, von einem Schauspieler, von einem Wissenschaftler. Und dann wechselt sich das immer ab mit einem Kunstteil. Und das ist der erste Teil von oben. Und der zweite Teil von oben ist jeweils ein Apero. Und da hast du bis zu 100 Expertinnen und Wissenschaftler, die sich mit dem Publikum ganz unverkrampft über das Thema dann unterhalten. Und dann kannst du die Wissen quasi fundiert weiter
austauschen.
Austauschen, ja, genau.
Okay. Ich habe gerade gestern die Eintrittspreise schnell gecheckt. Das Eröffnungskonzert mit Gershwin Pianoquartett kostet 45 Franken, ermässigt 25. Andere Veranstaltungen kosten 55 oder 60, der Vollpreis. Das ist besonders für eine jüngere Generation nicht unbedingt so erschwinglich.
Wir sind aufgegangen. Wir sind aufgegangen in den letzten Jahren, vor allem jetzt das Jahr. Weil wir haben letztes Jahr noch Konzert angeboten für 25 Franken. Quartetto Casals, das macht keinen Sinn. Da sind wir vielleicht von grenzenlosem Idealismus irgendwie geprägt gewesen, aber jetzt mit der Zeit muss man sich das vorstellen, es ist ein hochqualitativer Oben und wenn du heute ins Sole Uno gehst, dann zahlst du 40 Franken, oder, inklusive Zug. Wenn du ins Restaurant gehst, zahlst du 80 Franken. Also haben wir gedacht, das macht keinen Sinn. Und auch die Jungen, die am Freitag oben 200 Franken in einem Technoclub liegen lassen, die können sich auch das leisten. Vielleicht nicht alle, aber für das haben wir dann auch billigere Konzerte. Also billig, zum Beispiel unsere eigentlich teuerste Produktion sind dann die interdisziplinäre Sachen, wie die Tanzproduktion mit Antibiotika. Dort ist die ganze Produktion inklusive Apero ist 45 Franken und reduziert 25. Und wir machen dann auch viel Outreach in Schulen, Universitäten, wo die Studentinnen und Studenten noch Rabatt bekommen. Also wir versuchen da wirklich einen fairen Mittelweg zu finden.
Das erste Mal am Interfinity bin ich im Dengeli-Museum gsi, wo die riesigen Maschinen vom Dengeli zum Drehen und Quietschen und Hämmern gebracht worden sind. Im Takt von der Musik. Was ist das für ein Unterfangen gsi, das Dengeli Entangle 2023?
Ja, das ist eben die Quantenphysik-Produktion gsi, die ich vorher erwähnt habe. Und, wieso haben wir das im Dengeli gemacht? Der Name hat einfach irgendwie gestimmt und dann haben wir gedacht, das müssen wir dort machen. Nein, ist ein Scherz. Einfach die Maschinen, die haben uns irgendwie inspiriert. Die ganze Produktion hat sich ja um Quantencomputer gedreht und wie funktionieren Quantencomputer. Also sind dort wirklich ganz fest ins Detail reingegangen, haben über Qubits geredet und Entanglement und Superposition und wie werden die Sachen irgendwie im Leben gehalten, wie werden sie integriert, wo geht es an in der Zukunft. Und dann haben wir gedacht, ja, die Maschinen, die sind auch irgendwie entangled miteinander. Wenn da sich das eine Rad dreht, dann dreht sich da oben etwas. Und das ist eigentlich alles so ein Quantencomputer. Und das haben wir uns als schöne Kulisse vorgestellt für die Performance. Und so ist das dann dort angezügelt.
Ein anderes Experiment ist mit Kompositionen von echten MusikerInnen und von künstlicher Intelligenz gewesen. Die sind quasi der Frage auf den Grund gegangen, wer besser komponiert und ob das Publikum einen echten Beethoven oder Mozart von einem KI-Stück unterscheiden kann. Erzähl mal.
Halb richtig. Wir haben nicht die Frage gestellt, was ist besser, sondern was ist was. Die Frage haben wir bewusst vermeiden, was ist jetzt besser. Weil das ist ja jedem selber überlassen.
Geschmackssache.
Ganz viele Leute haben die KI-Werke, die mit ChatGPT komponiert worden sind, also gar nichts mit Musik zu tun hat, sondern Text-based Model ist. Viele Leute haben die Kompositionen, die sehr simpel waren, eigentlich besser gefunden. Mir sind sie auch eher nachgelaufen. Es hat einige Kompositionen von den Menschen, die phänomenal komponiert waren, aber so komplex, dass du gerade gewusst hast, ah, das muss jetzt ein Mensch sein.
Wirklich? Es ist komplizierter, wenn Menschen komponieren, als wenn...
Ja, also man hätte eine gewisse Tendenz, irgendwie Pirouette zu drehen, oder? Und dann wird es komex. Dort haben alle Leute, wie viel haben wir gehabt? 500 Leute in der Voltenhalle, die haben dann alle immer richtig das herausgefunden. Was ist was? Lustigerweise, wir haben es nachher dem SRF Einstein, ist im November, ist es dann auch gross ausgestrahlt worden, da haben die Leute daheim nochmal können abstimmen. Es sind dann kürzere Ausschnitte gezeigt worden. Und dort hat es dann irgendwie plötzlich, ich bin nicht ganz sicher gesehen, dann hat einmal irgendwie KI gewonnen und dann der Mensch oder KI und so.
Ja. Und hast du mit dem Resultat so gerechnet?
Ja, es sind dann kürzere Ausschnitte gewesen. Und dann hätte das Publikum hat dann vielleicht weniger Insight bekommen, wie das ganze Ding tönt. KI ist dann halt sehr repetitiv mit der Zeit. Aber Achtung, das ist wieder ein Jahr her, also eineinhalb Jahr her eigentlich, dass die Dinger komponiert worden sind. In dieser Zeit hat sich so unglaublich viel gewandelt. Also wir machen, wie ich gesagt vorher, wir machen das jetzt in zwei Wochen auch die KI-Game-Show in San Francisco. Und das wird, na gut, also San Francisco ist die Geburtsstätte von KI, oder es wird wie ein Witz sein, wie ein Einblick in die Geschichte, oder? Es gibt jetzt so viele Apps, die Musik auf hohem Niveau komponieren. Und dort war das eher rudimentär gewesen.
Die Veranstaltung in San Francisco. Was ist das für eine Herausforderung, internationale Bekanntheitsgrad zu bekommen mit Werbung und Eventkoordination?
Ja, es ist natürlich mir so. Du musst immer um 7:30 am Abend hast du noch ein Meeting, wenn es bei Ihnen 11 ist am Morgen. Dort war es genau umgekehrt gewesen. Hast du immer mit einem 6 aufstehen mit den Japanern, wenn sie irgendwie, gar nicht, 3 oder 4 oder so etwas ein Meeting haben. Das ist mal das eine. Aber es ist natürlich, wir sind dort in San Francisco bei Swissnex, das ist ein Schweizer Forschungsnetzwerk, und da gibt es natürlich irgendwie gewisse Anknüpfungspunkte. Also man kommuniziert schon mit Leuten dort und so, aber es sind amerikanische Ensembles, die spielen. Und das ist eine unglaubliche kulturelle Bereicherung. Auch in Japan haben wir mit einem grossen japanischen Ensemble gespielt, mit dann sind wir dann auch gereist nach Osaka und so. And that's very exciting. Du bist einfach irgendwie, lernst ganz neue Leute kennen und musst mit denen irgendwie umgehen. Aber alle finden es cool, weil es halt etwas sehr Neues ist. Und dann kann man gemeinsam, kann man wieder die Stücke ganz neu entdecken.
Hast du ein Festival oder ein Konzert als Vorbild? Oder was ist dein grösster Traum für Interfinity?
Wir gehen, ich weiß nicht, ob das positiv ist, aber wir gehen stur unseren Weg. Du lachst, aber ich denke, oder, wir haben da etwas gefunden, wo auf eine Art einzigartig ist. Und wir sind immer offen für Kollaborationen. Wir arbeiten mit allen zusammen, oder? Und versuchen da irgendwie möglichst viele Partner reinzubringen. Aber ich denke, es ist etwas Neuartiges und das machen wir und das kreiert so ein gewisses Biotop von Leuten, die mitmachen und mitmachen wollen. Es gibt in Basel so viele interessante Forscherinnen, wie ich gesagt habe, aber auch Firmen, die so einen Forschungsansatz haben. Also das ist schon ein spannender Weg. Aber sonst so vorbildmäßig, wer Visionen hat, der soll zum Arzt. Aber ich meine, die Art Basel ist natürlich in einem Sinn ein Vorbild, weil die sind verwurzelt und verankert in Basel, aber präsent auf der ganzen Welt. Und wir machen das jetzt quasi mal so im kleinen Format, aber das wäre schon ein Ziel, dass man vielleicht einmal pro Jahr, zweimal pro Jahr in Basel etwas ganz Neues, Großes präsentiert. Das kann dann um die Welt reisen. Das ist eigentlich so ein kleines Ziel.
Unsere Veranstaltung heisst ja schließlich auch «Was liest du?». Neulegend wäre zum Beispiel eine Biografie vom Star-Pianist Lang Lang gewesen oder eine Partitur, ein Sachbuch zur Musikgeschichte. Aber nein, du hast «Stiller» von Max Frisch gewählt. Wieso schätzt du den Spruch von Max Frisch?
Ich bin sehr aufgewachsen mit diesen Büchern und muss ganz ehrlich gestehen, ich habe mehr gelesen dortzmal.
Wenn dortzmal?
Ja, so Gymnasialzeiten. Ich lese jetzt eigentlich nicht mehr so viel. Ich bin ein denkbar schlechter Partner für so eine Buchbesprechung. Aber das Buch habe ich immer unglaublich gern gelesen. Ich habe es mehrere Mal gelesen. Tatsächlich ist das ein bisschen die Familie gesehen. Meine Mutter hat mir das dann nachgelegt. In der Schule hat mir immer Homo Faber gelesen. Hat sie gesagt, ja, das liest doch mal lieber das. Das ist ja viel, viel interessanter und länger und ausführlicher und so. Und, da habe ich das verschlungen. Das hat mich wahnsinnig fasziniert als Teenager.
Hast du immer von A bis Z gelesen, mehrfach? Oder so einzelne Passagen dann wieder aufgeschlagen und wieder etwas Neues entdeckt?
Ja, beides. Also ich schätze einfach auch den Spruch vom Frisch sehr. Es ist, jetzt no pun intended, aber es ist sehr erfrischend. Ich finde, er schreibt, es ist immer noch sehr neu heutzutage, oder? Immer noch irgendwie, man fühlt, es ist Avantgarde und wie er schreibt, ist einfach irgendwie, es fährt einem ein. Es ist nicht so, es ist nicht belanglos. Auch wenn er eigentlich zum Teil über nichts schreibt. Ich habe eine Szene gewählt, die ich nachher vorlesen will. Es ist nur eine Beschreibung von New York. Aber es ist so gut geschrieben. Und in dem Sinn, das ist bei mir auch immer so bei der Musik gewesen und ist es immer noch, für mich zählt oft eigentlich mehr das Wie als das Was. Du kannst die beste Komposition haben, du kannst die beste Beethoven-Sonate haben. Wenn der Pianist langweilig ist, dann schläfst du ein. Aber du kannst hingegen eine miserable Komposition haben und einen phänomenalen Musiker und plötzlich lebt jeder Ton. Und das ist so klar.
Und das kann man auch auf die Schriftstellerei übertragen.
Absolut. Mhm. Ja.
Mhm. Wenn wir Probe auf das Exempel machen. Du hast eine Textpassage ausgewählt, wo es vor allem um den Spruch geht.
Ja.
Es sind etwa anderthalb Seiten, die du vorlesen wirst?
Ja, ich glaube, das ist eine Szene, die man eigentlich nicht so präsent hat. Genau aus dem Grund habe ich sie ausgewählt. Man hätte es da anfangen können lesen, oder? Aber das kennt, glaube ich, jeder da drin.
Das können alle auswendig,
oder? Ich bin nicht stiller. Ja.
Aber jetzt tauchen wir so im letzten Drittel vom Stiller ein und
genau, das ist vorm siebenten Heft. Genau, also der Rolf, der Anwalt, ist hier gerade in New York auf Besuch bei der Sibylle. Seiner Frau, die er mit dem Stiller Affären hat. Und es geht jetzt einfach darum, wie der Rolf vom Empire State Building auf die Strasse von New York abschaut. Babylon, meinte Rolf, der immer wieder hinunterschauen musste in dieses Netz von flimmernden Perlenschnüren, in diesen Knäuel von Licht, in dieses unabsehbare Beet von elektrischen Blumen. Man wundert sich, dass in dieser Tiefe da unten, deren Gerausch nicht mehr zu hören ist, in diesem Labyrinth aus quadratischen Finsternissen und gleißenden Kanälen dazwischen, das sich ohne Unterschied wiederholt, nicht jede Minute ein Mensch verloren geht. Dass dieses rollende Irgendwoher, Irgendwohin nicht eine Minute aussetzt oder sich plötzlich zum rettungslosen Chaos staut. Da und dort staut es sich zu Teichen voll Weißglut. Times Square zum Beispiel. Schwarz ragen die Wolkenkratzer ringsum, senkrecht, jedoch von der Perspektive auseinandergespreizt wie ein Bund von Kristallen, von größeren und kleineren, von dicken und schlanken. Manchmal jagen Schwaden von buntem Nebel vorbei, als sitze man auf einem Berggipfel, und eine Weile lang gibt es kein New York mehr. Der Atlantik hat es überschwemmt. Dann ist es noch einmal da, halb Ordnung wie auf einem Schachbrett, halb Wirrwarr, als wäre die Milchstraße vom Himmel gestürzt. Sibylle zeigte ihm die Bezirke, deren Namen er kannte. Brooklyn hinter einem Gehänge von Brücken, Staten Island, Harlem. Später wird alles noch farbiger. Die Wolkenkratzer ragen nicht mehr als schwarze Türme vor der gelben Dämmerung. Nun hat die Nacht gleichsam ihre Körper verschluckt. Und was bleibt, sind die Lichter darin. Die 100.000 Glühbirnen. Eine Raster von weißlichen und gelblichen Fenstern. Nichts weiter. So ragen oder schweben sie über dem bunten Dunst, der etwa die Farbe von Aprikosen hat. Und in den Straßen, wie in Schluchten, rinnt es wie glitzendes Quecksilber. Rolf kam nicht aus dem Staunen heraus. Die spiegelnden Fähren auf dem Hudson, die Girlanden der Brücken, die Sterne über einer Sintflut von Neonlimonade, von Süßigkeit, von Kitsch, der ins Grandiose übergeht. Vanille und Himbeer, dazwischen die violette Blässe von Herbstzeitlosen, das Grün von Gletschern, ein Grün, wie es in Retorten vorkommt, dazwischen Milch von Löwenzahn, Firlefanz und Vision, ja, und Schönheit, ach, eine feenhafte Schönheit. Ein Kaleidoskop aus Kindertagen, ein Mosaik aus bunten Scherben, aber bewegt, dabei leblos und kalt wie Glas, dann wieder bengalische Dämpfe einer Walpurgisnacht auf dem Theater, ein himmlischer Regenbogen, der in tausend Splitter zerfallen und über die Erde zerstreut ist, eine Orgie der Disharmonie, der Harmonie, eine Orgie von Alltag, technisch und merkantil über alles. Zugleich denkt man an tausend und eine Nacht, an Teppiche, die aber glühen, an schnöde Edelsteine, an kindliches Feuerwerk, das auf den Boden gefallen ist und weiterglimmt. Alles hat man schon gesehen, irgendwo, vielleicht hinter geschlossenen Augenlidern beim Fieber. Da und dort ist es auch rot, nicht rot wie Blut, dünner, rot wie die Spiegellichter in einem Glas voll roten Weines, wenn die Sonne hineinscheint. Rot und auch gelb, aber nicht gelb wie Honig, dünner, gelb wie Whisky. Grünlich-gelb wie Schwefel und gewisse Pilze. Seltsam, aber alles von einer Schönheit, die, wenn sie tönte, Gesang der Sirenen wäre. Ja, so ungefähr ist es. Sinnlich und leblos zugleich. Geistig und albern und gewaltig. Ein Bau von Menschen oder Termiten. Sinfonie und Limonade. Man muss es gesehen haben, um es sich vorstellen zu können. Aber mit Augen gesehen, nicht bloß mit Urteil. Gesehen haben als ein Verwirrter, ein Betörter, ein Erschrockener, ein Seliger, ein Ungläubiger, ein Hingerissener, ein Fremder auf Erden, nicht nur fremd in Amerika. Es ist genau so, dass man darüber lächeln kann, jauchzen kann, weinen kann. Und weit draußen im Osten steigt der bronzene Mond empor, eine gehämmerte Scheibe, ein Gong, der schweigt. Das Verwirrendste aber für Rolf war natürlich Sibylle, seine Frau, die hier zu Hause war. Sie tranken ihren Martini, etwas stumm, und blickten einander gelegentlich an, lächelten fast etwas spöttisch, als sie merkten, dass ein Atlantik zwischen ihnen eigentlich nicht nötig war.
Vielen Dank, Lukas Lass. Max Frisch, du hast vorher gesagt, Homo Faber ist so wie eine Pflichtlektüre in der Schule und der Stiller ist anders. Es gehört ja fast zu der Pflichtlektüre an Schweizer Gymnasien neben Bertolt Brecht, Stefan Zweig, Hannah Arendt und vielleicht dem Friedrich Dürrematt. Was bietet jetzt Stiller an, wo man lernen kann? Oder was sind deine Schlüsse daraus, wenn du so ein bisschen ein Stiller-Fan bist?
Ja, also Schluss daraus ziehen ist eigentlich eher ein bisschen schwierig. Es endet ja gewissermaßen in einem Desaster. Also der Stiller hat aus reiner Egozentrik hat er sein gesamtes Umfeld und sich selber zerstört. Er hat nicht mit seinem Leben können umgehen. Er hat eine wunderbare Frau gehabt, die Julika, wo sich für ihn auch irgendwie geopfert hat. Und er ist eigentlich ist er ein Scheisskerl gewesen, wo sich mit seinem, mit seiner eigenen Vergangenheit nicht können auseinandersetzen. Und er hat müssen flüchten. Er war nicht Mann genug oder Person genug, einfach sein Leben weiterzuleben und auch die mühsamen Sachen vom Leben zu tragen. Also in dem Sinn, wie viel Schluss man daraus ziehen kann, das ist eine schwierige Frage. Aber ich denke, was mich einfach an diesem Roman immer fasziniert hat, ist, die Flucht vor sich selber und dass man etwas hinter sich lässt, aber dass es eigentlich auch nicht möglich ist. Es holt einen immer wieder ein. Man ist verdammt dazu, der zu sein, wo man ist.
Ich habe jetzt im ersten Drittel so die Identitätsverwirrung so interessant gefunden. Also gerade in Zeiten vom biometrischen Pass und verschärften Zollkontrollen und der Globalisierung ist es ja fast unmöglich zu beweisen, dass man jemand nicht ist.
Ja, das stimmt sehr. also ich meine, jeder von uns wünscht sich ja irgendwie, dass er ab und zu einfach mal abhauen könnte, wenn es schwierig wird. Aber das, ich meine, wenn du wirklich willst, dann kannst du die Handy da lassen, dann kannst du mit Bargeld abzischen, dich irgendwo in Südamerika niederlassen und dann bist du halt weg und so. Aber hilft dir das wirklich persönlich? Wirst du denn zu einer anderen Person? Kannst du ein neues Leben anfangen? Das sind eher so Fragen, die ja der Roman dann auch sehr zwiespältig beantwortet. Am Schluss muss er ja zurückkommen und dann seine Frau stirbt und er lebt ganz abgeschieden irgendwo in einem Bergdörfli. Also, ich bin der festen Überzeugung, du kannst nicht vor dir selber fliehen, oder? Das macht ja keinen Sinn. Irgendwie, du musst etwas finden, wo dich erfüllt und wo dir irgendwie Spass macht und dann musst du dich halt mit den Schwierigkeiten vom Leben abfinden. Hat wahrscheinlich der Max Frisch so auch gedacht.
Wir teilen uns da ein Buchexemplar. Du hast gesagt, deine Mutter hat eine antike Ausgabe von Stiller. Eine Ausgabe, also der erste Ausgabe von 1973.
Ich weiss, dass es eine alte Ausgabe ist.
Du hast das Exemplar nicht mitnehmen dürfen.
Nein, das habe ich nicht gesagt. nein, es ist einfach, es ist eine schöne alte Ausgabe, so ein Sammelband, wo andere Bücher drin sind. Bin gar nicht sicher, müssen wir sie jetzt persönlich fragen.
Max Frisch, seine eine Partnerin ist Ingeborg Bachmann gewesen, eine Partnerschaft, die in die Literaturgeschichte eingegangen ist. Die Partnerschaft hat zwar nur 4 Jahre gedauert, aber es war ein extrem intensiver Briefwechsel zwischen Bachmann und Frisch, um die 600 Seiten. Und auf Wunsch von der Bachmann hätte das ganze, all die Dokumente hätten müssen vernichtet werden. Oder nach ihrem Tod unter Verschluss gehalten. Ist aber nicht gemacht worden, sondern ist in verschiedenen renommierten Zeitungen hat's Auszüge gegeben, die publiziert worden sind. Wie findest du das, dass ein Wunsch zu Lebzeiten nach dem Tod für die Nachfahren und die Nachwelt nicht eingehalten werden?
Ja, also in der Musikwelt ist es ja so, bis 70 Jahre nach dem Tod gilt Copyright an die Familie von einem Komponist. Also Schostakowitsch, ich glaube jetzt ganz kürzlich, frisch, dürfte man seine Musik ohne Copyright vertreiben. Was ich damit will sagen ist, ich glaube, jetzt bei Max Frisch ist es doch ein bisschen arg schnell gekommen. Also es ist irgendwie, weißt du, wenn man über Napoleon oder über Cäsar intime Briefe veröffentlicht, okay, die Leute sind so weit weg. Ich weiß jetzt, wir haben jetzt nicht mehr so einen Bezug dazu. Aber Max Frisch, das ist noch so heiß irgendwie. Und wenn ich jetzt meine WhatsApp-Messages wird veröffentlicht wissen nach meinem Tod, gut, ich bin tot.
Was also,
das interessiert mich auch nicht, ich bin ja tot. Aber irgendwie, es ist ein Eingriff, oder? Und heute werden ja auch heute werden auch die Personen hinter ihrem Kunstwerk zum Teil so arg verurteilt, wo ich nicht so ein Fan bin davon. Weißt du, man geht dann irgendwie so persönlicher schauen, was hat diese Person gemacht zu seinen Lebzeiten und verurteilt, wenn es etwas gibt, was nicht ganz in Ordnung war, auch plötzlich das ganze Werk von dieser Person. Und ich finde irgendwie persönlich, also Persönlichkeit und das Kunstwerk, das muss nicht unbedingt das Gleiche sein. Und das muss man trennen. Und wenn man so Brief dann veröffentlicht, es liegt irgendwie nachher, dass man dann plötzlich sagt, für eigentlich so eine gewesen und so weiter und so fort.
Auch Trennung von Privat und einem öffentlichen.
Also unterm Strich, es ist auch, das ist irgendwie auch eine gewisse Vermarktung, oder? Und man will da irgendwie Geld, irgendjemand will Geld damit machen, oder mit so einer Veröffentlichung. Was bringt es einem sonst?
Du hast gesagt, Max Frisch ist eigentlich sehr noch warm, quasi, ist sehr hochaktuell. Ich finde es auch manchmal ein bisschen überholt im Jahr 2025. Ein Leben von Max Frisch, das hat dauert von 1911 bis 1991 und ist Praxis vom Zweiten Weltkrieg, von der Versailler Vertrag, von der globalen Nachkriegszeit, wo auch in der Schweiz natürlich spürbar gewesen ist. Was würde uns der Max Frisch in Sachen Rechtsrutsch, Antisemitismus, Polarisierungen mitteilen?
Das ist eine schwierige Frage. Ja, ich weiß nicht, was in dem Max Frisch heute politisch gesinnt wäre. Also in seiner Zeit ist er wahrscheinlich eher auf dem linken Spektrum wahrgenommen worden. Gleichzeitig ist er ja eigentlich ein ziemlicher Egozentriker auch gewesen. Das ist eine heikle Frage, ich will mich da nicht auf den Ast rauslassen. Aber was er uns heute könnte sagen, schwierige Frage, das kann ich jetzt nicht beantworten. Will ich auch nicht.
Vielleicht eine andere Frage. Und ich würde gerne öffnen für das Publikum, falls Sie Fragen oder Anmerkungen an den Lukas Loss haben.
Bitte. Dann würde ich gerne eine Frage stellen. Das Crossover-Projekt da mit der Quantenphysik. Also wenn ich das Wort Quantenphysik höre, also ich finde das immer etwas extrem Faszinierendes, aber etwas, was ich total nicht verstand. Wenn ich so eine Produktion gehe, verstehe ich nachher ein bisschen mehr von Quantenphysik oder habe ich noch mehr Fragezeichen? Wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, je mehr Fragezeichen es gibt, desto besser. Dann hat man irgendwie auch mehr aufgenommen. Aber gut, also natürlich ist Quantenphysik jetzt wahrscheinlich das komplexeste Thema zum Verstehen, aber auch irgendwie aus dem Grund wieder attraktiv. Wie ich vorhin erzählt habe, wir haben das Konzept, dass man sich nachher mit Wissenschaftlern austauschen kann. Und dort haben wir wirklich die Situation gehabt, die Leute sind bis um eins am Morgen vom Denkli-Museum umgestanden und haben sich mit der Wissenschaft und Expertinnen über das Thema unterhalten. Und 100 Mal gefragt, wie kann es jetzt sein, dass sich ein Elektron am anderen Ende vom Universum mit einem anderen Elektron am gegensätzlichen Ende vom Universum kann, simultan verbinden und nicht kommunizieren, aber verbinden. Das sind so Fragen, die man irgendwie nicht wirklich kann verstehen. Das ist schwierig nachvollziehbar. Und wir haben das versucht, halt mit Kunst irgendwie näher zu bringen. Wir haben dann zum Beispiel, in einem Kapitel ist es genau um die Beziehung zwischen Partikel gegangen, Elektronen. Und da haben sich zwei Flötisten haben sich separiert über das Universum hinweg, also über die Distanz vom Museum. Sind aber immer, haben sie im gleichen Rhythmus gespielt, in der gleichen Harmonie, obwohl sie sich nicht mehr gesehen haben, sie haben sich nicht mehr gehört, sind aber irgendwie entangled gewesen. Und durch so Metapheren, musikalische Metapheren, haben versucht, auf einer emotionalen Ebene den Leuten so die Themen näher zu bringen. Ob die Leute noch mehr verstanden haben oder nicht, das sei dahingestellt. Vielleicht haben die einen ein paar Fragen können klären, die anderen haben mehr Fragen bekommen. Aber es hat auf jeden Fall ein gewisses Interesse generiert und irgendwie gewissermaßen sensibilisiert für das Thema. Und jetzt vielleicht, wenn man einen Artikel dazu liest, dann liest man es mit einer gewissen Aufmerksamkeit und denkt sich, oh, das habe ich schon mal gehört und so. Das ist eigentlich, wenn es ein Mühe vorwärts bewegt, Aufmerksamkeit für jedes Thema.
Eine kurze Zwischenfrage, hat es inzwischen den beiden FlötistInnen einen Wortwechsel gegeben? Oder hat das der Zuschauer, Zuschauerin allein müssen verstehen? Quantenphysik muss man ja fast erklären.
Ja, genau. Also wir haben ja dann immer so zweiminütige Texte gehabt, die von Wissenschaftlern vorgetragen worden sind. Und dann gerade folgend darauf sind die musikalischen Interludes gekommen und eben auch ergänzt mit ganz grossen Visual Arts. Also wir haben dann riesige Bildschirme gehabt und Projektionen. Und dann hat man schon verstanden, um was es jetzt genau geht. Also die Metaphern sind dann auch erklärt worden im Text und dann hat Musik das aufgenommen. Zum Teil war es dann auch ein bisschen abstrakter gewesen, aber das ist das Schöne, wir wollen ja am Publikum nicht didaktisch etwas einhämmern, sondern wir wollen dem Publikum die Möglichkeit geben, auch selber zu interpretieren, was passiert jetzt. Aber wenn man einen gewissen Text im Kopf hat, dann ist man irgendwie vielleicht inspirierter oder angeregter, sich auf so etwas einzulassen. Als wenn man jetzt einfach nur mehr Musik hätte, dann wäre es sehr verwirrend, würde ich jetzt mal behaupten. Genau. Und das Entanglement, also wo dann die Flötisten irgendwann gestanden sind und sich nicht mehr gehört haben, sind dann Perkussionisten ins Spiel gekommen, die Lärm gemacht haben. Und das sind dann kosmische Strahlungen gewesen, oder Hitzestrahlung, oder Erschütterungen. Und wir haben dann den Zustand vom Entanglement zerstört. Mit dem Lärm. Das nennt man auch in der Quantenphysik Noise. Environmental Noise. Und darum funktionieren auch Quantencomputer heute noch nicht, weil man das Problem vom Noise noch nicht unter Kontrolle gebracht hat. Und so haben wir gleich auf einer emotionalen Ebene auf das aufmerksam machen.
In welcher Sprache hat es die Erklärung gegeben?
Ist immer Englisch. Immer Englisch. Mit einer deutschen Übersetzung im Programmheft.
Okay. Gibt es noch weitere Fragen aus dem Publikum?
Darf ich noch mal etwas sagen? wenn ich so mitbekomme, sind das vor allem jetzt auch Produktionen im Bereich von der Naturwissenschaften. Mhm. Gibt es da auch Ideen, dass man da vielleicht mal, was auch nicht, es gibt ja noch andere Wissenschaften, Sozialwissenschaft oder Politik oder Archäologie oder weiß auch nicht. Ja. Dort ist das so ein bisschen, eben, sind ja sehr offen, oder?
Mhm. Ja, wie gesagt, das Jahr haben wir Musiktheater zur Psychoanalyse. Und wir sind auch sehr offen. Also es passiert oft, dass Leute auf uns zukommen, die ein Forschungsgebiet haben, und dann sagen sie uns, ich bin jetzt gerade pensioniert worden, habe mein Leben lang auf diesem Gebiet verbracht, wäre doch mal schön, wenn wir das irgendwie in Kunst könnte umwandeln. Und wenn es funkt und stimmt und die Chemie richtig ist, dann nehmen wir das in Angriff. Und also andere Wissenschaft, wir sind total offen. Ich meine, mich persönlich, mich interessieren tatsächlich am meisten Naturwissenschaften. Die lassen sich auch sehr einfach irgendwie vertonen. Also, was heisst einfach? Aber irgendwie, es gibt das Bakterien zum Beispiel. Das ist irgendwie gäbig. Also, mein erster Gedanke, als ich das konzipiert hatte, Bakterien, tanzen. Ja, das könnte funken. Wenn sich dann Tänzer irgendwie an der Hand halten und so gewisse Beta-Lactam-Ring darstellen, dann habe ich dem Choreograf angerufen und der hat gesagt, absolutely no way. Da haben wir uns dann geeinigt, dass wir es ein bisschen abstrakter gestalten, dass es nicht ganz so plakativ wird. Aber es hat viel Potenzial. Auch wichtig anzumerken ist, dass, wie du hast Politikwissenschaften erwähnt, wir sind komplett unpolitisch. Wir werden alles unpolitisch beleuchten. Auch wenn man jetzt Biodiversität, Nachhaltigkeit, das sind Begriffe, die leider, ich sage leider, heute sehr politisiert sind, die aber überhaupt nichts mit Politik zu haben. Ich glaube, niemand kann in Frage stellen, dass eine gewisse Biodiversität gebraucht wird. Es ist einfach sehr polarisiert worden, der Begriff. Und wir sehen unseren Auftrag darin, völlig unideologisch mal zu beleuchten, was ist eigentlich Biodiversität und um was geht es da? Also wenn wir eine Ausstellung haben im Frank-Areal, im sogenannten Kreislaufgebäude, wo nachher die Leute ihre eigenen Hauspflanzen können mitbringen können, das sollte eine gewisse Diskussion lostreten. Wir machen dann auch Interviews mit normalen Besucherinnen und Besuchern. Was bedeutet dir die Pflanze? Was ist für dich Biodiversität? Da kommt vielleicht jemand mit einer Bananenstaude und sagt, oh, das ist für mich ganz biodivers und exotisch. Und dann sagt dann Stadtgärtnerei, oh Gott, das hat ja nichts mit unserer einheimischen Flora zu tun. Es geht so ein bisschen um das. Und da werden wir ganz unideologisch, unpolitisch einfach erklären, wie funktionieren Waldsysteme, wie funktionieren Pilzsysteme, wie funktionieren Bäume und wie unterhalten sie sich in der Stadt, wenn sie abgeschnitten sind voneinander? Das sind so ein unsere Kernthemen.
Wo hast du die Schwäche für Naturwissenschaften? Vom Flügel?
Ja, mein Vater ist Physiker. Mein Vater ist Physiker und bin dort mit aufgewachsen. Mein Bruder ist auch Wissenschaftler geworden.
Und der hat es nie gereizt? Bist du auch gut in der Schule gewesen, Chemie, Physik, Mathe?
Gar nicht. Also ich bin ganz, ganz schlecht. Mit dem, was ich jetzt mache, das ist wunderbar, weil da kann man von Thema zu Thema gumpen. Und wenn man dann merkt, jetzt wird es kompliziert, dann kann man dann zum nächsten Thema gehen. Ich habe mal versucht, so ein bisschen in Physik reinzugehen, aber es ist halt auch extrem mathematisch und da muss man ein gewisses Gespür haben dafür. Ich bin da vielleicht doch eher künstlerisch veranlagt.
Gibt es eine Frage von Ihnen? Sonst würde ich gerne schließen an dieser Stelle. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken bei dir, Lukas Loss, für das Gespräch und auch bei Ihnen, sehr verehrtes Publikum, fürs Interesse und fürs Zuhören. Der nächste Buchtag findet am Donnerstag zu oben, am 20. März, am 7. hier in der GGG Schmiedehof statt. Neben mir sitzt dann Clara Willers, die Gezeiten der Stadt von der Christy Bell mitbringt.
Das ist der Buchtag «Was liest du, wer bist du?» gesehen mit dem Lukas Loss im GGG Schmiedehof. Für Radio X, Janina Labhardt.
Hörbox. Immer am Samstagnachmittag um 4 Uhr und in der Wiederholung am Sonntagmorgen um 10 Uhr. Hier auf Radio X.